Aufgeben war nie eine Option. Ziele sind immer ganz wichtig im Leben und natürlich, du erreichst sie nur, wenn du halt akribisch dran arbeitest. Je mehr ich mich dann mit dem Studienprogramm von Mikomi beschäftigt habe, desto mehr wusste ich, dort werde ich meinen Master machen.
Herzlich willkommen zu Mikomi im Gespräch. Heute wieder mit einer Sonderfolge. Wir sind in Marienberg und besuchen hier unsere MBA-Absolventin Yvonne Link. Yvonne ist Standortleiterin des Medicampus, eine weiterführende Schule, die verschiedene Aus- und Weiterbildungen in der Pflege und im Rettungsdienst anbietet. Hallo Yvonne, schönen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Möchtest du dich selbst kurz ein bisschen vorstellen?
Hallo, liebe Christine. Erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich mich im Rahmen dieses Podcasts äußern darf. Mein Name hast du schon vorgestellt. Ich bin, Yvonne Lenk, bin 60 Jahre alt, verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und ja, ich bin Alumni bei Mikomi und habe dort mein MBA absolviert. Und bin jetzt tätig für den Medicampus. Das ist eine Einrichtung für Gesundheitsfachberufe. Uns gibt es in Chemnitz seit ca. 10 Jahren. Und der Medicampus bildet die Gesundheitsfachberufe aus und zwar auch die neuen Ausrichtungen. Es gab also bis vor 3 Jahren im Gesundheitswesen die Kinderkrankenpfleger, die Krankenpfleger und die Altenpfleger. Und seit 2021 ist dieser Berufszweig auf ganz neue Füße gestellt worden. Das nennt sich jetzt generalistische Pflegeausbildung. Wir sagen ganz kurz generalistische Pflege und diese bilden wir aus. In Chemnitz wird aber weiter ausgebildet im Bereich der Krankenpflegehilfe. Auch hier gibt es gute Zuwachsraten. Die Krankenpflegehilfe ist auch seit 2023 ein Gesundheitsfachberuf geworden. Ja, und weitere Ausbildungsrichtungen in Chemnitz sind die Technologen, Technologin für Radiologie, Notfallsanitäter und Rettungssanitäter gehören zu den Ausbildungsberufen, die wir in Chemnitz anbieten. Nun hast du ja richtig gesagt, ich bin in Marienberg.
Genau.
Chemnitz ist in den letzten 10 Jahren stetig gewachsen.
Genau, das war ich auch ein Thema, was ich aufgreifen wollte. Ihr habt ja nicht umsonst den Standort hier aufgebaut. Es gab ja den Medicampus schon in Chemnitz.
Also dank meiner Schulleiterin und Prokuristin in Chemnitz, der Frau Simone Pitsch. Sie hat sich sehr bemüht, hier im Erzgebirge nach Geschäftsräumen, nach Erweiterungsräumen, nach Schulräumen Ausschau zu halten. Das ist nicht so einfach, weil Schule braucht heute bestimmte Standortbedingungen. Und es ist dann endlich gelungen, im vergangenen Jahr das geeignete Objekt zu finden, mit viel Mühe, Akribie und natürlich Zuarbeit der Akteure hier vor Ort. Und natürlich war es auch ein großes Anliegen der Kooperationspartner, weil Ausbildung in Gesundheitsfachberufen heißt heute, es ist nicht nur die Schule dafür verantwortlich, sondern es gibt Partner in den praktischen Unternehmen, das sind stationäre Einrichtungen in Kliniken, das sind stationäre und ambulante Pflegedienste. Und im Erzgebirge war natürlich der Wille groß, hier vor Ort auch Medizinberufe ausbilden zu können, um einfach so ein Stück weit die Nähe herzustellen zwischen Schülern und zwischen Ausbildungsunternehmen. Und das ist dann gelungen. 2023 gab es hier diese Räumlichkeit und wie du gesehen hast, das ist keine typische Schule. Wir haben also das Erbe einer ehemaligen Immobilie der Commerzbank angetreten. Es sind sehr schöne, freundliche Räume und das wird natürlich registriert von unseren Schülern.
Ja, also es ist auf jeden Fall, ich kann es bestätigen, die Hörer sehen es nicht, aber man kann es ja ein bisschen beschreiben. Es gibt viel Licht von außen, große Fenster. Dann ja, auch zum Gang hin gibt es hier die Glastüren, sage ich mal. Also es ist schon schön. Es ist ja, wie du sagst, es ist nicht der typische alte Schulgemäuer, sondern es ist schön. Es ist modern, es ist schön. Ja, ich denke, da kommen die Schüler wahrscheinlich auch sehr gern hierher, um zu lernen. Das heißt sozusagen, kam dann der Wunsch von den Unternehmen oder euren Praxispartnern her, hier in Marienberg, also allgemein im Erzgebirge, den Standort aufzubauen, da es halt hier die Nachfrage gab und auch schon viele Schüler hier aus der Gegend sind?
Definitiv, das war der Wunsch von verschiedenen Seiten. Man muss ja sagen, dass aus der Erzgebirgsregion eine Fahrt bis zur Schule nach Chemnitz für manch einen anderthalb bis zwei Stunden Schulweg bedeutet hat. Und das heißt, in den Wintermonaten waren mit Ausfallzeiten zu rechnen. Es gab auch Streiks der Busunternehmen und dem Ganzen konnte man da ein Stück weit zuvorkommen, indem man halt näher an die Orte des Geschehens ranrückte und die Möglichkeit gab es hier in Marienberg. Mhm. Das war kein Selbstläufer, da wurden sehr, sehr viele Anstrengungen, ich habe es vorhin schon gesagt, unternommen von der Schulleitung in Chemnitz und bis dann hier der Traum wirklich Wirklichkeit geworden ist.
Ja. Also ich kann es ja bestätigen, wir sind ja aus Mittweida auch circa eine Stunde jetzt hierher gefahren. Ich denke, jetzt um die Zeit ist wahrscheinlich noch nicht so der viele Verkehr, hat man vielleicht auch Glück. Aber gerade Schüler haben ja vielleicht nicht immer das eigene Auto, mit dem sie dann nur eine Stunde brauchen, sondern sind halt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, müssen vielleicht noch ein, zweimal umsteigen. Da ist das schon ja, ein ganz schöner Aufwand. Der Medicampus gehört ja zur FUU Sachsen GmbH. Das ist eine private gemeinnützige Gesellschaft, die ja auch verschiedene Schulbildungsformen hat, überwiegend in Chemnitz, wie ich auch gesehen hatte.
Der FUU ist ein freier Schulträger. Neben den staatlichen Schulen sind die freien Schulträger nicht mehr aus der Bildungslandschaft wegzudenken. Das ist auch in der Berufsausbildung so. Die FUU gibt es seit 30 Jahren in Chemnitz. Sie ist dort wirklich etabliert, nicht nur mit Berufsschulen, sondern auch mit Gymnasien an mehreren Standorten in Chemnitz. Und ich denke, das sagen zu dürfen, dass das Unternehmen dort sehr erfolgreich am Markt ist.
Sonst würdet ihr euch nicht expandieren sozusagen und neue Standorte bauen. Gibt es Vorteile, ein privater Anbieter zu sein im Gegensatz zu einer staatlichen Schule?
Also man muss immer sagen, ich scheue mich immer ein Stück weit davor, das Wort privat in den Mund zu nehmen. Wir sind Schule in freier Trägerschaft. Ja. Private Schule ist nochmal ein Stück weit doch etwas anderes. Und natürlich gibt es Vorteile, es gibt aber auch Nachteile. Wenn mir das gestattet ist, würde ich vielleicht beides mal aufführen wollen. Vorteile sind ganz klar, dass wir für die inhaltliche Gestaltung der Lehrpläne ein Stück weit unsere Verantwortung tragen und natürlich hier doch auch sehr kreativ und vor allen Dingen immer sehr nah an der Praxis arbeiten können und dürfen. Fakt ist, die Prüfungen werden genauso von staatlicher Seite her uns vorgegeben. Also dort können wir nicht im Freestyle agieren, sondern da gibt es klare Vorgaben, die auch erfüllt werden müssen. Das Curriculum schreibt dort jede Schule für sich selbst, angelehnt an einen Lehrplan. In der generalistischen Pflege, von der ich vorhin gesprochen habe, ist es so, dass es erstmals gelungen ist, deutschlandweit einheitlich hier einen Lehrplan aufzustellen. Und durch das neue Pflegeberufegesetz ist das Novum in der Ausbildung der Gesundheitsberufe.
Und was gibt es für Nachteile? Du meintest, da gibt es auch welche.
Ja, die Nachteile, auch die liegen auf der Hand. Die Schüler werden von staatlicher Seite her, oder besser gesagt, die Schule wird von staatlicher Seite her nicht so unterstützt. Es gibt da die Schülerausgabesätze und die sind beim freien Träger einfach nach wie vor nur mit einem bestimmten Faktor unterlegt. Also die staatlichen Schulen bekommen 1:1 die Schulkosten erstattet. Bei den freien Trägern ist es der Faktor 0,9. Und das ist bei einer Zahl von fast 1000 Schülern natürlich eine Summe, die den freien Trägern dann schon ein Stück weit fehlen. Weiter geht es mit den Sachkosten und mit den Personalausgaben. Auch hier gibt es ganz klar Nachteile. Die Nachteile sind bekannt, die liegen ja auch in Dresden vor. Aber es wird doch ein ganzes Stück weit, immer so vor sich hergetragen. Und es gibt definitiv noch keine Lösung.
Ich sag mal, Schulgesetze sind eh schwierig. Also ich weiß noch aus meiner Schulzeit an der berufsbildenden Schule, da gab es halt auch immer so einen Lehrermangel, was aber daran lag, dass die Lehrer ja anteilig an den Schülern berechnet werden. Und die Schülerzahlen, da werden aber nicht die aktuellen genommen, sondern irgendwie die von vor 2 Jahren. Und dann wurde an der Schule aber ein neues Schulmodell aufgezogen, ein neues Fachgymnasium sozusagen. Und das war halt gar nicht mit einberechnet. Das waren dann, keine Ahnung, auf einmal 80 neue Schüler, aber für die waren keine Lehrer eigentlich da, weil die vor 2 Jahren ja noch nicht da waren, die Schüler. Also das sind schon manchmal natürlich Sachen, die einem in den Weg gelegt werden, wahrscheinlich von den Gesetzen und dem Staat her.
Naja, ja, dazu kann ich nichts sagen.
Ja.
Ich sehe halt noch ein anderes Problem, oder ich merke das auch persönlich, dass bestimmte Abschlüsse für Lehrer im freien Schulträgerbereich nochmal ganz anders von Landesämtern und Schulbehörden begutachtet werden. Und das liegt dann im Versus dem, was unser Kultusminister dann sagt. Also der Lehrermangel auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Hürden, die teilweise für freie Schulträger hier aufgebaut werden, wo dann Lehrer im Staatsdienst schnell mal durchgewunken werden. Und wenn ich heute sehe, dass so eine Refinanzierung der Lehrer, der freien Träger bei 80% liegt, da wissen Sie, was der freie Träger erstmal stemmen muss, dass Schule möglich wird. Und machen wir uns nichts vor, wir merken alle, dass die Kosten im privaten Bereich in den letzten Jahren exorbitant gestiegen sind. Und da liegt es auch auf der Hand, dass natürlich die Kollegen schauen und dann wird gesehen, was kann ich verdienen im Staatsdienst. Ne? Da rede ich noch gar nicht von Verbeamtung und solchen Dingen. Und was kann ich beim freien Träger dort verdienen? Und ich habe jetzt die genauen Prozentzahlen nicht auf der Hand. Ich weiß aber, dass in den letzten 20 Jahren die freien Schulträger einen enormen Anteil in der Schullandschaft in Sachsen tragen. Und ich denke, hier muss man sich in naher Zukunft Gedanken machen, wenn man Schule weiter erfolgreich durchführen möchte.
Also das heißt, dass sozusagen Quereinsteiger bei den freien Schulträgern es deutlich schwerer haben, weil da genauer geschaut wird, was die für Vorqualifikationen schon
mitbringen. Das ist meine persönliche Einschätzung, aber das würde ich definitiv sagen, ja.
Ist natürlich auch schade, weil Fachkräftemangel, wir haben es ja nicht nur in der Pflege, was ihr ausbildet, sondern ja auch im Lehrerbereich, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist natürlich auch blöd, wenn da auch wieder Steine in den Weg gelegt werden. Du meintest ja vorhin schon, ihr arbeitet auch mit verschiedenen Pflegeeinrichtungen hier zusammen. Ist es dann hier eine wirklich schulisch, also eine rein schulische oder wirklich auch eine eher duale Ausbildung, das mit den Schülern? Also sind die im Betrieb und das hier ist die Berufsschule, die sie sich wählen? Oder?
Auch das ist ganz neu, das kann ich sehr gern beantworten. Es war ja bis vor Jahren so, wer im Gesundheitsberuf ausgebildet wurde, da hat er noch ein bisschen Geld mitgebracht, dass er die Ausbildung absolvieren konnte. Heute ist das etwas anders. Heute machen die Schüler einen Ausbildungsvertrag mit dem Ausbildungsbetrieb. Den suchen sich die Schüler selber oder die Schule ist teilweise behilflich, weil es gibt ja verschiedene Kooperationspartner. Und dann macht der Schüler einen Schulvertrag mit der Schule und sein Ausbildungsgeld bekommt er natürlich vom Ausbildungsträger. Und insofern ist das in der Pflege sehr schön, dass seit 2021 in der generalistischen Pflege die Schüler dort ein Ausbildungsentgelt erhalten und seit 2023 ebenso unter Krankenpflegehelfer. Und das ist auch richtig so, dass man endlich den Beruf mal auf diesen Sockel hebt, wo er hingehört.
Vor allem, da wir auch den Fachkräftemangel da haben, ist es ja nur sinnvoll. Ich meine, es ist ja in jedem normalen dualen Ausbildungsberuf, also ich habe ja auch Mediengestalter gelernt, das ist als ein Beispiel, normale duale Ausbildung. Also ich habe jetzt nicht die Welt verdient, aber trotzdem, ich habe mein Ausbildungsgehalt gehabt und musste jetzt nicht noch für zahlen. Also das ist ja schon auch für viele vielleicht wieder eine Hürde, wenn man weiß, okay, ich würde zwar gern das und das lernen, aber ich muss da so und so viel bezahlen. Ich habe das Geld vielleicht nicht. Es kommt ja auch vielleicht immer darauf an, aus welchem Haus die Kinder kommen, ob da das Geld da ist oder auch nicht. Ich denke, dass das schon eine gute Entwicklung ist in die Richtung. Denkst du denn, dass damit auch der Fachkräftemangel ein Stück weit, naja, dem entgegengewirkt werden kann? Also ganz verhindert wahrscheinlich nicht. Dafür, also wir haben ja jetzt den Fachkräftemangel schon. Es muss ja erstmal jetzt die nächste Generation nachkommen sozusagen. Aber denkst du, dass das in den kommenden Jahren vielleicht dann sich schon auch ein bisschen zeigen wird im Gesundheitswesen, dass da jetzt das sich geändert hat?
Ich würde das mal vorsichtig, und auch das ist aber meine persönliche Meinung, formulieren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir werden das natürlich nur mit unseren Schülern, und da rede ich jetzt von sächsischen Schülern, erstmal nicht hinbekommen. FNU arbeitet deshalb auch sehr international und das auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Bei uns lernen vietnamesische Auszubildende, die auch in der Pflege sehr gut ankommen. Wir haben indische Auszubildende. Wir haben Klassen mit teilweise 5, 6 Nationen, die vertreten sind. Und ich denke, wenn diese Fachkräfte oder wenn es uns gelingt, die ausländischen Fachkräfte sprachlich so vorzubereiten, dass sie wirklich gut Fuß fassen können, ja, in Gesundheitsfachberufen, aber vielleicht auch in anderen Berufen, dann kann uns das gelingen, die Lücke zu schließen. Aber ich denke, es bedarf noch von vielerlei Seiten große Anstrengungen, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt so in einem Fluss.
Ich sag mal, von heute auf morgen löst man ja auch keine Probleme. Es ist ja immer so ein stetiger Gang. Du bist und warst ja auch selber Lehrkraft, kann man ja so sagen. Gibst du denn gern Wissen weiter? Also ist das was Erfüllendes für dich auch? Also zum einen gewesen und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich meine, Bildung ist ja schon, es ist ja ein wichtiges Thema, so dass man die kommende Generation irgendwie, die muss ja das Wissen von irgendwoher kriegen. Und da ist ja auch immer schön, wenn man Leute hat, die auch das gern machen, ihr Wissen weiterzugeben.
Wenn du mir die Frage vor 40 Jahren gestellt hättest, hätte ich definitiv gesagt, der Lehrberuf ist nichts für mich. Ich bin ein Lehrerkind gewesen, mein Vater war Schulleiter. Und was ich definitiv wusste, dass ich nie Lehrer sein wollte. Und wie das Leben so Geschichten schreibt, bin ich quasi auch als Seiteneinsteiger, als Dozent zur Bildung, zum Unterricht gekommen und hatte sich furchtbare Anfangsunterrichtsstunden und habe aber mehr und mehr gemerkt, dass das was ist, was mir gefällt. Und habe dann auch das Feedback von der Gegenseite, also von den Auszubildenden, bekommen. Und das hat mich ein Stück weit motiviert, dann zu sagen, hier mache ich einfach weiter. Ja, und habe dann halt erst über die Ausbilderscheine dann einen Bachelor gemacht zum Pflege- und Medizinpädagogen. Und wie du richtig sagst, ich habe dann als Lehrkraft gearbeitet, auch bei einem freien Träger in Chemnitz. Und bin dann sehr schnell in die Situation gekommen, dass ich Leitungsaufgaben übernehmen sollte und habe für mich dann festgestellt, Moment mal, dir fehlen ja so ein paar Werkzeuge. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann umgeguckt, wie könntest du jetzt für dich dort noch Tools finden, um auch immer so die richtigen Führungsqualitäten vielleicht entwickeln zu können.
Ja. Das liegt einem ja nicht so im Blut unbedingt, das Führen, das muss ja auch an vieler Stelle immer gelernt werden. Genau, dadurch bist du ja zu Mikumi gekommen sozusagen, hast dann versucht, das, was du gemerkt hast, was fehlt, irgendwie dir noch anzueignen. Wie bist du denn überhaupt aus Mikumi gekommen? Also du hast mir, glaube ich, schon mal gesagt, du hast erst geschaut an der Hochschule, wo du auch den Bachelor gemacht hast. Die hatten auch Masterprogramme, wo du dich erst hinorientiert hattest. Wie kamst du denn auf das Mikumi dann und wie wurde das zu deiner Wahl?
Ja, Geschichten, die das Leben schreibt, würde ich da sagen. Es ist definitiv richtig. Ich hatte zuerst an der alten Hochschule geschaut, was kann ich für einen Abschluss machen und vor allen Dingen auch mit welchem Aufwand. Dann fiel mir das Studienprogramm von Mikumi ins Auge. Und zunächst sprachen die Standortvorteile mit weiter ganz klar für sich. Und je mehr ich mich dann mit dem Studienprogramm von Mikumi beschäftigt habe, desto mehr wusste ich, dort werde ich meinen Master machen. Das Ganze hat sich dann verfestigt, als der Robert Knauf bei mir in der Schule war und wir dort erste Gespräche hatten. Ich fühlte mich dort ernst genommen und wahrgenommen und habe für mich dann festgelegt, das ist es, dort wirst du hingehen. Und letztendlich überzeugt hat mich, dass ich nach dem Grundstudium, also der ganzen wirtschaftswissenschaftlichen Kernkompetenzen, ich mir meine Module so zusammenstellen konnte, ich sage nur Personal, Recht, Führungskompetenzen, Entscheidungskompetenzen, all die Dinge, Change Management und alles das, wo ich für mich gesagt habe, das brauche ich in meinem beruflichen Alltag, konnte ich mir individuell zusammenstellen. Ich habe also nicht die blaue Luft studiert, sondern wollte genau das, was ich dann nach dem Abschluss auch verwerten konnte. Und das habe ich gefunden und vor allen Dingen auch in einem Rahmen, ich habe immer voll gearbeitet, dass ich das berufsbegleitend absolvieren konnte. Und das war für mich ideal.
Hilft dir das auch jetzt noch hier als Standortleiterin, die ganzen Skills, die du erworben hast?
Ich denke schon, dass jetzt kommt vielleicht auch ein Stück weit die Erfahrung dazu. Und das ist ja auch das Schöne bei Mikomi, dass man dort nicht stehen bleibt auf der Stufe des Abschlusses des MBAs, sondern dass man zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, im Rahmen der Programme, ob es jetzt euer Mittagspodcast ist oder eure Mittagsrunde ist, dass man dort immer wieder einsteigen kann, Dinge neu auffrischen kann und ja, und vor allen Dingen auch immer wieder den Kontakt mit meinen Mitkommilitonen, der ist erhalten geblieben und das finde ich sehr schön.
Ich denke, das ist auch was vielen bei uns gefällt, so dieses Netzwerken, dass man einfach, ich meine, das Wissen, was man mitnimmt, ist natürlich wichtig, aber ich denke, Kontakte sind halt auch, also schaden eigentlich nie und dadurch, dass es halt alles so auf Augenhöhe ist, egal welchen Alters, wir haben ja die Durchmischung von jung bis alt komplett da bei uns. Ich denke, das ist ganz schön, dass sich da immer so die Grüppchen bilden und auch nach dem Abschluss man trotzdem noch zusammenhält und sich noch austauschen kann mit seinen Kommilitonen. Genau. Wie bist du denn damals eigentlich überhaupt so in diesen Gesundheitspflegebereich gekommen? Also, dass du dann Lehrerin wurdest, kann ja vielleicht auch so ein bisschen, wenn dein Vater ja auch in dem Bereich war, zusammenhängen. Aber wieso gerade diese Gesundheitsrichtung? Was hat dich da so fasziniert?
Naja, ich muss dazu sagen, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war bis 1983 an der Kinder- und Jugendsportschule in Oberwiesenthal und 1982 wurde in Oberwiesenthal ein neuer Medizinkomplex gebaut. Das war ein absolutes Novum und ich hatte damals verpasst, in das Olympiateam für Sarajevo aufgenommen zu werden. Der Kader war begrenzt und meine Leistungen reichten dafür nicht aus und ich wusste, dass ich nach dem Abitur dann eine andere Möglichkeit für mich finden musste. Und ich hatte mich damals mit unserer medizintechnischen Abteilung, auch mit der Zahnärztin und mit der Sportärztin sehr gut verstanden und hatte dort die Möglichkeit, immer mal reinzuschnuppern. Und für mich stand dann relativ schnell fest, ich hatte in 1er Abitur, dass ich nach dem Abitur Medizin studieren möchte. Das war zum damaligen Zeitpunkt so, man musste vor dem Studium ein Jahr in der Klinik absolvieren. Das habe ich damals hieß es noch Bezirkskrankenhaus in Aue auf der Chirurgie Männer absolviert. Ja, und in dem Jahr stand für mich fest, dass es eine richtige Entscheidung für mich war, Medizin zu studieren. Ich war immatrikuliert an der Karl Gustav Carus in Dresden und Dresden war ja nur eine medizinische Akademie. Das heißt, ich musste die ersten 2 Jahre an die FSU nach Jena zum Grundstudium gehen, was ich dann auch gemacht habe.
So kann es auch kommen, ja. Von der Sportlerin zur Medizinerin. Genau, du hast es ja gerade selber schon angesprochen, du hast Leistungssport in der Jugend getrieben. Und du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, dass dein Motto so ein bisschen auch noch aus dieser Sportlervergangenheit ist, so dass Aufgeben keine Option ist. Führt sich das auch so durch dein Leben?
Naja, das sagst du richtig, das ist so. Aufgeben war nie eine Option. Und wenn ich eins gelernt habe, und ich glaube, mit 60 Lebensjahren kann man das so sagen, am Ende hilft dir niemand bei irgendwelchen Dingen oder Zielen, die du dir vorgenommen hast. Du erreichst sie nur, wenn du halt akribisch dran arbeitest. Und deshalb war für mich Aufgeben, je älter ich geworden bin, nie die Option. Na, ich habe dann immer gedacht, nee, du musst jetzt durch. Ich hatte während meines Studiums wieder mal eine Phase, da ist mein Mann ziemlich schwer an Krebs erkrankt und wurde in einem relativ kurzen Zeitraum 6-mal operiert. Mhm. Und für mich hat sich da schon die Frage wieder gestellt, was machst du jetzt? Hörst du auf? ist das vielleicht doch nicht passend oder machst du weiter? Und meine damaligen Kollegen haben immer zu mir gesagt, du kannst zu Hause bleiben. Und das war für mich nie eine Option, weil ich musste einmal mein Alltag, meine Regelmäßigkeit, das brauchte ich, um in dieser Zeit einfach nach vorne schauen zu können. Und auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, mich hat das motiviert, mich hinzusetzen und mich den Kopf in die Bücher zu stecken. Und dadurch habe ich vielleicht so ein bisschen auch rechts und links ausgeblendet und habe das halt ziemlich geradeaus dann durchgezogen. Das hat mir vielleicht eher geholfen, als dass mich das gebremst hat. Und irgendwo bist du dann nach jedem kleinen Stück ein Stück weit stärker geworden.
Also kommst du auf jeden Fall als starke Persönlichkeit rüber. Hast du das auch an deine Kinder weitergegeben? Sind die genauso, dass die nicht aufgeben, sondern immer sich durchkämpfen?
Ich denke schon, dass das auch so ein bisschen unser Lebensmotto war, wobei ich sagen muss, mein Fokus lag viele Jahre stärker auf meiner Familie als auf meiner beruflichen Entwicklung. Und die Kinder waren immer so unsere erste Geige. Mein Mann kommt auch aus dem Leistungssport. Und natürlich hat Sport bei uns immer eine große Rolle gespielt. Und ich fand es auch immer wichtig, dass Kinder dieses Teamgefüge gelernt haben, durch den Sport Disziplin und Ehrgeiz entwickelt haben. Und wir sind heute sehr stolz auf das, was unsere Kinder tun. Vor allen Dingen, dass sie kleine Persönlichkeiten sind, alle drei Jungs für sich, dass sie glücklich sind bei dem, was sie tun. Das ist für mich als Mutter so das Wichtigste. Und ein Stück weit, muss ich sagen, waren es eigentlich auch die Kinder, die mich immer motiviert haben, ab einem bestimmten Zeitraum, um dann zu sagen, du bleibst jetzt hier nicht stehen, du musst auch mal noch ein paar Schritte weitergehen. Wenn ich das noch so vielleicht auch mit etwas Stolz sagen darf, mein ältester Sohn, der wird in diesem Monat 40 Jahre alt, der für ihn war Leistungssport immer das höchste Gut, für ihn war es die Fußballleidenschaft und nach 3 Kreuzbandrissen musste er sehr frühzeitig seine eigene Laufbahn beenden. Heute arbeitet er als Sportdirektor beim FSV Zwickau. Und ich denke, er geht darin voll auf. Mein zweitältester Sohn ist Radiologe, Oberarzt für Radiologie an der Charité. Er hat also vielleicht ein Stück weit von meinen Genen was dazugekommen, was so die Medizinrichtung anbelangt. Und ich denke, er ist in dem, was er tut, auch dort sehr zielstrebig, aber er hat auch das Empathische, was man für den Medizinerberuf benötigt. Ja, und dann unser Nachzüglerkind macht momentan sein freiwilliges soziales Jahr in der Schule und er ist noch dabei zu sondieren, in welche Richtung es für ihn geht, aber ich denke, da ist auch ein guter Grundstock da, dass ihm viele Möglichkeiten offen sind.
Das klingt doch erstmal so, dass es irgendwie auch in der Familie alles bleibt. Sport und Gesundheit sind so die Themen. Gibt es denn für dich noch Ziele, wo du sagst, dass das wäre auf jeden Fall irgendwas, was du noch machen möchtest?
Na, Ziele sind immer ganz wichtig im Leben und natürlich, die habe ich. Ich habe die operativen und auch die strategischen. Ich habe ja gesagt, ich habe gerne das Angebot hier angenommen, dort die Außenstelle in Marienberg aufzubauen. Und wir sind hier definitiv am Aufbau. Und ich möchte gerne, dass die Schule hier mit ganz viel Leben erfüllt wird. Ich weiß, ich habe seitens meiner Chefin aus Chemnitz ganz viel Rückenwind, Unterstützung. Und wir haben hier in Marienberg noch viel vor. Und momentan haben wir ja hier die erste Etage belebt, das Erdgeschoss soll mit belebt werden. Und insofern ist ab September sind 2 neue Klassen hier geplant und in Vorbereitung. Wir sind dabei, neue Kooperationspartner zu erschließen, mit denen wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Wir wollen hier stärker auch in den Schulen präsent sein und ja, strategisch könnte ich mir vorstellen, bis zu meinem Renteneintritt hier aktiv zu sein und das so die beruflichen Ziele. Natürlich ist es immer wichtig, dass man gesund bleibt. Das ist so das oberste Gut und dann ergibt sich alles andere.
Ich denke, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal für die Einblicke. Ich fand es sehr interessant und ich denke, ihr seid hier auf jeden Fall auf einem guten Weg und ja, die nächste Generation vorzubereiten.
Ich danke und ich danke Mikomi für die Möglichkeit, einfach nochmal ein paar Dinge aus meinem Alltag darlegen zu dürfen. Dankeschön.
Ja, sehr gern.
Weitere Informationen zum MBA-Studium finden Sie unter mikomi-mba.de. Zudem können Sie uns gern auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Dort finden Sie uns unter dem Suchbegriff Mikomi Hochschule mit weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule mit weiter. Redaktion Christine Handung, technische Bearbeitung Steve Heide.